Vorgelesen?
Vorgelesen.
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 Vorgelesen. Ja, vorgelesen. Ich habe wieder vorgelesen für alle meine bibliomanischen Hörerinnen und Hörer, die da draußen atemlos und gespannt auf eine neue Folge der Sendung vorgelesen warten. Für alle diese Bücherfreunde schickt das Freie Radio Wiesental zu Empfang auf 104,5 MHz die Sendung vorgelesen von und mit Bärbel Weiß alle 14 Tage live durch den Äther. Am 16.01.2026 hatte ich den ersten Studiogast, Ulrich Land aus Freiburg, der uns sein neuestes Buch vorstellte. Lieber reich leben als arm sterben. Ein Else-Lasker-Schüler-Krimi mit Rezepten. Da wir in den ersten 10 Minuten eine technische Panne hatten, beginne ich jetzt mal alleine mit der Sendung und übergebe dann an den Autor. Ulrich Land arbeitet seit 1987 als freier Autor. Seine Werke umfassen Erzählungen und Romane, Reportagen, Essays, Theaterstücke und Lyrik. Er hat mehr als 40 Hörspiele und weit mehr als 100 Radiofeatures verfasst. Außerdem ist Ulrich Land Dozent für Creative Writing, unter anderem an der Uni Witten, Herdecke und an der Uni Freiburg. Er hat unzählige Romane geschrieben und auch unzählige Auszeichnungen erhalten. Zuletzt 2021 den Medienethik Award. Das ist der Medienpreis der Hochschule der Medien in Stuttgart für das Werk Retouren, Glück gekauft. Wir beide, der Ulrich Land und ich, wir haben uns mit seinem Roman über die alten Herren der deutschen Literatur kennengelernt. Hölderlin, Kleist, Tucholsky, Heine, Goethe. Und alle diese Romane sind so aufgebaut, dass Ulrich Land den LeserInnen den Protagonisten näher bringt, indem er Wahrheit und Fiktion mischt. Bei Tucholsky zum Beispiel stellt er sich die Frage, was tatsächlich am 21. Dezember 1935, Tucholsky Todestag, in Göteborg geschehen ist. Bei Kleist, der letzte Akt, so der Untertitel, erzählt der Autor von den letzten tragischen Stunden und vor allem des Menschen Heinrich Kleist. Es ist ein nachdenkliches Buch und zugleich ein Kriminalroman. Und jetzt hat Ulrich Land eben sein neuestes Buch mit dem Titel »Lieber reich leben als arm sterben«. Das ist, wie gesagt, die Geschichte der Else Lasker Schüler und ist auch ein Krimi. Ich hatte bei unseren früheren Gesprächen einmal bemängelt, dass Ulrich Land nur Bücher über alte, weiße Männer schriebe. Und das hat sich Ulrich Land zu Herzen genommen. In seinem letzten Roman »Die Leiden der jungen Weiber« spielten schon Frauen die Hauptrolle. Und jetzt mit Else Lasker Schüler ist wieder eine Frau die Protagonistin. Man springt sofort in die Geschichte rein. Auf dem Buchrücken kann man zwar lesen, um wen es geht, aber im Text bekommt man die Information über die Protagonistin nur häppchenweise serviert. Deshalb stelle ich Ihnen Else ganz kurz vor. Else Lasker Schüler wurde 1869 als sechstes und jüngstes Kind des jüdischen Privatbankiers Schüler in Elberfeld geboren. Sie hatte 2 Schwestern und 3 Brüder, von denen Paul ihr Lieblingsbruder war. Else wurde von allen verwöhnt. Der Vater steckte sie auf den Jungenkleider, wollte einen Sohn aus ihr machen. Else war ein kluges Kind. Sie konnte schon mit 4 Jahren lesen. Ihren Bruder Paul, der jung verstarb, den liebte sie sehr. Und nach ihm hat sie auch ihren Sohn benannt. Und dieser große Bruder Paul las ihr immer wieder Geschichten von Josef vor. Und Else identifizierte sich mit Josef. Sie war Josef. Sie litt an Epilepsie, was damals als die Krankheit der Propheten galt und in der Antike sogar heilig war. In ihren späteren Theaterstücken hat sie ihre ganze Familie verarbeitet. Sie heiratete zweimal und bekam einen Sohn, den sie eben Paul nannte, der mit 28 Jahren an Tuberkulose verstarb. Else war ein Freigeist. Sie kümmerte sich nicht um Konventionen. Und sie war sehr, sehr produktiv. Ich springe jetzt gerade mal rein in den Text der ersten Seite. Dem Tod ein Schnippchen schlagen? Fragte der Bestatter. Und das Entsetzen war mir ins Gesicht geschrieben. Mein Geschäft ist bekanntlich das schiere Gegenteil. Ich lebe vom Tod. Will's mir also nicht mit ihm verderben? Schon, aber ihr könnt sicher auch ganz anders, insistierte sie. Natürlich der Versuch, ihm ein bisschen Honig ums Maul zu kleckern, was aber offenbar Wirkung zeigte. Nicht mal nötig, wie es aussah. Das lief doch alles vergleichsweise reibungslos. Erstaunlich. Sie müssen bloß, nickte sie, genau das tun, was sie immer tun. Nur eben mit einer winzigen Fantasiezugabe. Und sie zahlen das Gleiche wie beim normalen Prozedere? Da Gabay der Bestattungen ebenso stolz und gründlich organisierte, wie er den Synagogendienst versah, ließ die Finger der linken Hand in die Handfläche der rechten schnacken, als müsse er sich ihrer Anzahl vergewissern. Nicht ganz billig, die Chose. Das wissen Sie. An Geld soll es nicht scheitern. Wie gesagt, die Chose, wie Sie es nennen, ist mir so einiges wert. So einiges? Erneut suchte sie den Gabby auf, Wochen und Monate nach ihrem letzten Treffen. Erinnerte sich dieser an seine Frage, die offen geblieben war. Was heißt hier, es ist Ihnen so einiges wert? Griff er die im Raum stehende Frage ohne weiteren Schnörkel noch einmal auf. Er wollte, wie es aussah, Sargnägel mit Köpfen machen. Ist ja gut, wir werden uns schon handelseinig werden. Das habe ich Ihnen schon beim letzten Mal versichert. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir den perfekten Schlachtplan ausdenken. Naja nun, so normal wie möglich. Genau, das hört sich gut an. Man darf es auf keinen Fall unterscheiden können. Jeder muss denken, alles ist ganz normal. Das Gewicht von dem Ding, die Zeremonie sowieso, Kerzen, Gesänge, einfach alles. Das Problem wird der Totenschein werden. Das kann ich Ihnen flüstern, versuchte er noch einen wohlmeinenden Einwand an die Frau zu bringen. Sie kennen doch garantiert Ärzte zur Genüge, die mit ihren geschäftlichen Umtrieben vertraut sind. Und da soll es nicht einen drunter geben, der... Doch, sicher, aber nicht für umsonst. Da werden Sie einen gepfefferten Bonus locker machen müssen. Soll wohl heißen, das kostet extra. Sei es drum, interessiert mich nicht. Wissen Sie, ich bin Poetin. Ich verstehe mich aus Verseschmieden. Zahlen sind schlicht unter meiner Würde. Und Geld hat flinke Flügel zu haben. Sie leben in einem Wolkenkuckucksheim, junge Frau. Warum auch nicht? Allemal besser als gefangen in irgendwelchem Tag für Tag frisch gezimmerten Schachteln. Vorsicht, ja? So war das nicht gemeint. Ich wollte Ihnen und Ihrer Särgekollektion selbstredend nicht zu nahe treten. Also, was ist jetzt mit dem Arzt? In Berlin wäre das alles kein Problem. Aber hier in Jerusalem? Die hier sind, haben alle ordentlich was hinter sich. Die wenigsten sind ja freiwillig hier. Sie sind exilgeschädigt und waren vorher längst schon Nazi-traumatisiert. Sind jedenfalls für Tricksereien nicht zu haben. Der Einzige, der mir einfällt, ist, ja, aber der ist bestens bekannt mit ihrem Geschiedenen. Dann auf keinen Fall. Die kennen sich aus ihrer Berliner Zeit, aus den Jahren lange vor der Machtergreifung, aus gemeinsamen medizinischen, hören Sie auf, halten Sie sich geschlossen. Gut, gut, der also nicht. Wer dann? Wir brauchen jedenfalls einen Totenschein, unterzeichnet von einem Arzt. Sonst gibt es Ärger und die ganze Chose fliegt in 0, nichts auf. Und ich bin der Gelackmeierte. Er ging 2-3 Schritte, schob die Hände auf dem Rücken ineinander und drehte noch eine halbe Runde im Stechschritt durch sein winziges Büro. »Worauf«, murmelte er, »worauf habe ich mich da bloß eingelassen?« »Nur mal nicht schlapp machen. Auf ins Abenteuer. Frisch gewagtes Halb.« »Eben nicht. Das hat mit Strategie zu tun, mit kühlen Überlegungen, mit ausgeklügelten Erwägungen, mit Gedankengängen, die Ihnen nicht vertraut sein mögen, aber...« »Vorsicht, ja?« »Es gilt, ein glasklares Programm abzuarbeiten. Die Givura mit der Friedhofsverwaltung und mit dem Rabbi besprechen. Und die Totenwache organisieren. Die heilige Bruderschaft für die Tahara zusammenrufen. Ankündigungskarten an Angehörige, Freunde, Bekannte. Außerdem in ihrem Fall der Presse Informationen rüberreichen. Aber als allererstes mal eine Leiche. Und dann, wie gesagt, diesen Totenschein. Und da weiß ich eben nicht, ob es gut ist, noch eine weitere Person einzubeziehen. Nein, würde ich sagen. Ein ganz entschiedenes Nein. Ich bin Dichterin. Was spricht dagegen, dass ich einen Totenschein dichte? Sie mögen sich vielleicht auf Verse verstehen, aber Sie wissen doch überhaupt nicht, wie so ein Ding aussieht, was da drin steht, was da drin stehen muss. Aber Sie, geben Sie mir einfach ein Exemplar aus zurückliegenden Chosen. Eine entsprechende Vorlage zurechtfrisieren und aufpolstern. Das sollte mir wohl gelingen. Prosa, wissen Sie, geht mir besonders leicht von der Hand. So leicht, dass sie so gut wie nie das Genre gewesen ist, in dem ich mich verlustiert habe. Also schieben Sie mir eine Vorlage rüber und ich betätige mich künstlerisch. Also diese erste Szene beim Bestatter, die ist schon sehr komisch und die ist folgendermaßen aufgebaut. Eine halbe Seite Text und dann in kursiver Schrift Anmerkung des Autors. Dann geht es weiter im Text und immer wieder mischt sich der Autor ein, schiebt die Protagonistin und die anderen Personen hin und her. Gerade so, wie es ihm beliebt. Und ich muss sagen, ab und an ist der Autor doch recht launisch. Manchmal tut er so, als ob ihn überhaupt keine Schuld trifft, was seine Figuren tun. Aber dann zum Glück sieht er doch wieder ein, dass er sich kümmern muss. Else, die hat überhaupt kein Verhältnis zum Geld und gibt es, wenn sie es hat, sehr schnell wieder aus. Sie hat einen Lesekreis für deutsche Flüchtlinge gegründet und an dieser Stelle geht es nach ein bisschen Musik weiter mit dem Autor Ulrich Land. Der wird dann weiterlesen.
War ihr der Lesekreis, den sie vor allem für deutsche Flüchtlinge gegründet hatte und über Monate und Jahre unterhielt, ein Segen, ein großes Glück, ein Anker? Die handgeschriebenen Einladungskarten trug sie in der Stadt selbst aus. Das war dem Gabay wohl bekannt. Aber ebenso klar war, dass sie das mit ihren Beerdigungseinladungen ja noch nicht machen konnte. Eine Arbeit, die an ihm hängen bleiben würde. Von diesem Lesekreis abgesehen galt Else in der Jerusalemer Öffentlichkeit vorzugsweise als Objekt hämischen Spotts. Mit ihrem dem Alter geschuldeten Buckel wurde sie immer auch wieder zur Zielscheibe für mehr oder weniger treffsichere Steinwürfe der Jerusalemer Straßenjungs. Vor allem aber brannte das Grinsen der Leute im Hinterkopf wie Feuer und schmerzte im ganzen Körper. Aber so oder so, man kannte sie. Umso weniger war diese Frau, die ihr der Gabay da präsentierte, geeignet, als ihr Ebenbild durchzugeben, nicht im geringsten. »Die«, kreischte sie entsetzt und erhielt keine Antwort. »Passt nicht«, antwortete sie sich kurzerhand selbst. »Das würde jedem Blinden auffallen, dass die nichts gemein hat mit mir. Mit mir als Stadtbekanntem, na gut, meinetwegen dann eben als Paradiesvogel.« Der Gabay aber ließ sich nicht davon abbringen, seiner Arbeit nachzugehen und den Leichnam jetzt erstmal transportfähig zu machen. Er hatte den Laufburschen längst zur Friedhofsverwaltung geschickt, um einen Termin reservieren zu lassen. Und der Junge kam sofort zurückgerannt, in genau 24 Stunden. Es galt also binnen kürzester Zeit, Elses Literatur- und Freundeskreis einzuladen, die Presse in Kenntnis zu setzen, Telegramme in alle Himmelsrichtungen loszuschicken. Immerhin ging es um das so tragische wie plötzliche Ableben einer berühmten Exilantin. Ohne Frage einer der berühmtesten Exilantinnen, die Jerusalem beherbergt. Else sah zu, wie der Bestatter jetzt seine Schminkutensilien richtete, Sie konnte nur beten, dass er seine allerbeste, die wasserfeste Schminke nahm. Denn die Totenwäscher waren bekanntlich die Letzten, die der Leiche ins Gesicht blickten. Die also würden erkennen können, dass das alles hier alles andere als mit rechten Dingen zuging. Else blickte ihm genau auf die Finger und sah mit Wohlgefallen, wie unter seiner Hand, wie mit Pinsel und Schminkstiften, Wassertupfern und Puderquasten aus der fremden Unterweltperson mehr und mehr sie, Else selbst, wurde, sodass sie jetzt doch beim Blick in dieses Gesicht zunehmend den Eindruck hatte, in den Spiegel zu sehen. Aber ich will es wenigstens mal ausprobieren, platzte es aus Else heraus. Was wie? Ich möchte mal einsteigen, einmal ganz kurz einsteigen und mich hinlegen. Einmal liegen, so auf flachem Rücken und Deckel drauf, sagen wir 5 Minuten. Der Gabay rüttelte seinen Burschen wach und gemeinsam rückten sie den Sarg zurecht. Sie zogen die Fußleiter heran, hielten Else rechts und links die Hand und stützten sie ab wie eine Grande Dame, die in den Prachtwaggon erster Klasse steigt. Sie überstieg erstaunlich behende die Sargwand, ließ sich nieder und streckte sich Stück für Stück aus, Deckel zu. Die Herren taten wie ihnen geheißen. Um Else Lasker Schüler wurde es finster. Wie lange dauern 5 Minuten in einem Sarg? 5 Minuten tot. Wie zieht sich die Zeit? Und wohin? Wohin zieht die Zeit? Was passiert, wenn nichts passiert? Wie endlos ist die kurze Langeweile der leeren Ewigkeit? »Hör auf«, schrie sie gegen den Sargdeckel, »hör jetzt auf zu faseln. Du redest ja eh bloß, um die Zeit totzuschlagen, um dir nicht einzugestehen, dass du irgendwie vollkommen von Sinnen, dass du Angst um dich hast. Du redest wie verrückt, um die Finsternis in dieser Kiste hier wegzusalbadern. Halt einfach die Klappe.« Dann wurde es hell, von einem Augenblick auf den anderen, grellhell. Der Deckel hob sich, Else schüttelte die Knochen, raffte sich vollends auf, stand senkrecht im Sarg. Eine zu groß geratene Kapitänin im zu klein geratenen Nachen. Sie stieg mit dem Stolz der Eingeweihten über die Sargwand, missachtete die entgegengestreckten Hände und stieg, so gebrechlich sie war, freihändig auf den Boden der Wirklichkeit hinab. Kaum hatten der Gabay und sein Atlatus das Linnen um die namenlose Leiche geschlungen, ging die Türglocke. Der Trauerwagen war pünktlich zur Stelle. Die Träger hoben den Leichnam mit Hilfe des Leinentuchs an und geleiteten ihn auf seine letzte Reise, trugen ihn, die Füße zuerst, durch die Tür. Die schwarzen Rösser scharrten mit den Hufen. Und auch Else Lasker Schülers Reise hatte begonnen. Sie zog hierhin, sie zog dorthin. Die Zeit verging.
Ich habe jetzt... Es kommt ja in dem Buch auch noch der alte Simon vor, der seine Goldbarren, ja von Deutschland, seine Goldbarren mitbringt und sie bei ihr versteckt. Und bevor sie nach Deutschland geht, ist der alte Simon ja tot. Und sie hat ja eigentlich, wäre sie ja reich. Aber also im Buch rührt sie ja die Goldbarren nicht an. Und dann habe ich gedacht, bei ihrer Geldknappheit, woher hat sie das Geld? Hat sie das Geld für die Reise von Israel nach Deutschland?
Doch, es ist ihr gelungen, zumindest einen Goldbarren umzusetzen.
Kommt aber viel später.
Kommt viel später,
genau. Da kapiert man das eben erst. Und ich habe dann auch gehört, sie hatte ja eigentlich auch keine Freunde, haben sie ja auch unterstützt und sie hatte ja auch kein Problem, dieses Geld anzunehmen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht, kommt das aber durch ihre Familie, durch ihre Jugend, weil sie ja eigentlich immer reich war. Dass sie da, ich denke, jemand, der vielleicht immer arm war, hat vielleicht eher Bedenken, jetzt noch Geld anzunehmen. Aber ich glaube, dass...
Nein, sie hatte überhaupt kein Verhältnis zum Geld. Also weder das anzunehmen, noch es auszugeben. Hm. Und das muss man wirklich sagen, sie hat tatsächlich, wenn sie welches hatte, mit vollen Händen das zum Fenster rausgeschmissen. Also hat sie in Süßigkeiten und Kaffeebesuche investiert und so weiter und so fort. Und eben ihre Reise konnte sie nur finanzieren, weil sie diese Goldbarren im Nacken hatte und das im Rücken hatte. Und das war eher Zufall, weil dieser alte Salomon eben auf der Reise ins Jerusalemer Exil noch schnell sein Geld hat in Goldbarren umsetzen können und das eben mit nach Jerusalem gebracht, was nun quasi ihr oblag, was sie sozusagen unter ihrer Möhrenkiste versteckt hat. Genau. Und das ist natürlich alles fiktiv. Also das ist
ja ausgedacht. Eben wahrscheinlich auch. Ich habe ja viel über sie gelesen. Aber warum sie sich jetzt 5 Jahre jünger machte und ihren Tod vortäuschte, bevor sie, das hatte ich dann eben nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich gedacht, das ist sicher deiner Fantasie entsprungen.
Ja.
Und dieser vorgetäuschte Tod musste ja vielleicht auch sein, damit du die Cherubine ins Leben oder irgendwo hinbringen musstest.
Genau, also die Idee war schon tatsächlich, das ins völlig Mysteriöse auch zu heben. Ne? Also ist schon auch eine Krimi-Geschichte, weil es um Mord und Totschlag geht letztendlich. Aber es sollte eben auch so was Mystisches haben, was Else Lasker Schüler entgegenkommt. Und sie hat immer in Fantasiewelten gelebt. Ihre große Traumstadt war Theben, das war ja aber längst ein Ruinenhaufen. Also das sollte Geltung haben. Und das konnte natürlich nur passieren, wenn man sie auch diesen verrückten Schritt am Anfang gehen lässt.
Ja, und wie gesagt, es kommen Cherubine vor, ein weißer und ein grauer. Und der graue, der hat sogar Wechselwäsche dabei. Also das musste ich erstmal verdauen. Also ein Hoch auf deine Fantasie. Der schleppt Wechselwäsche vom Himmel mit runter. Ne? Und du lässt sie dann in Elberfeld oder Wuppertal sehr lange herumirren. Sie ist den ganzen Tag unterwegs, sie ist ja schon eine ältere Dame. Dann weiß sie nicht mehr, wo ihr Hotel ist. Und ich dachte ja beim Lesen, jetzt hilf ihr doch endlich mal. Du hattest ja die Fäden in der Hand, ne? Und wie gesagt, Else war eine ältere Dame. Also wir waren den beiden Cherubinen, der so einen dicken Rucksack mit auf die Erde schleppt. Ob das jetzt nötig war für so ein Engelswesen, habe ich mir gedacht, naja.
In dem Rucksack waren auch Schmuckstücke. Weil er wusste, Else kann man damit vereinfangen, dass man sozusagen versucht, ihr Goldschmuck oder was auch immer anzudrehen. Und dann würde sie bestimmt bereit sein, mitzukommen. Denn das Problem, weil deshalb kommen die Cherubim auch ins Feld, das Problem war, dass sie ja vor 5 Jahren gestorben war, also im Januar 1945, übrigens in Wahrheit auch, also kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs, ist sie in Jerusalem gestorben. Das Problem war ja aber, dass sie nicht oben angekommen war, weil sie eben ihren Tod fingiert hatte. Also sie war ja noch unterwegs auf der Welt sozusagen, posthum, wenn man so will. Und die Cherubim und der ganze Himmel wunderte sich, wo bleibt denn Else? Ja, sie ist ja nun tot, man kann sie in der Zeitung lesen, aber wo bleibt sie denn? Und deshalb werden diese Cherubim quasi auf die Erde geschickt, mehr oder weniger, oder gehen ihrerseits los und wollen sie einfangen.
Ja, so, das habe ich dann auch verstanden. Ne? Der Punkt eigentlich, warum sie ja nach Deutschland geht, oder es dreht sich ja eigentlich alles um ihren Sohn Paul, der sehr früh verstorben ist.
An Tuberkulose.
Und sie einfach nicht, oder sie immer denkt, man hat ihn nicht richtig behandelt. Und das will sie jetzt, da sucht sie also ihre verschiedenen Orte auf. Sie geht nach Berlin, sie geht nach Wuppertal, Elberfeld, sie sucht den Sohn ihres Mannes. Der Sohn ist aber fiktiv, glaube ich, da, oder?
Genau, der Sohn ist
fiktiv. Den sucht sie, damit der ihr erklären kann, was alles falsch gelaufen ist. Und sie war ja zweimal verheiratet, mit dem ersten Mal mit dem Lasker.
Dr. Lasker, genau.
Ja, und was hat sie eigentlich so entzürnt bei dem Mann? Sein Fremdgehen, oder?
Ja, das ist bis heute nicht so ganz überliefert. Es war jedenfalls keine glückliche Ehe. Also er hat sie in Elberfeld kennengelernt und dann sind sie zusammen nach Berlin gegangen. Und sie behauptete Zeit ihres Lebens, der Sohn sei auch nicht ein gemeinsamer Sohn, sondern eben von einem Prinzen gezeugt worden, wer immer dieser Prinz gewesen sein mag. Dr. Lasker hat also die Vaterschaft aber dennoch anerkannt. Und sie hat dafür gesorgt, dass der Richter ihm die Vaterschaft wieder aberkannt hat. Ja. Also da merkt man schon, es muss einfach immer geknirscht haben in der ganzen Beziehung. Und sie haben sich ja dann auch relativ früh scheiden lassen, oder sie hat sich scheiden lassen. Damals konnte man ja noch schuldig oder unschuldig geschieden werden. Und Dr. Lasker wurde also schuldig geschieden und die Vaterschaft wurde ihm wieder aberkannt. Also ein hochbrisantes Thema, und das ist nicht so richtig überliefert, was letztendlich den Knatsch in der Ehe ausmachte. Ja, und sie vermutet ja auch, dass er fremdgegangen ist, dass dieser Sohn, dieser fiktive Sohn, den sie nun in Elberfeld dann sucht und findet, dass dieser fiktive Sohn also schon zu ihren Ehezeiten noch mit einer anderen Frau gezeugt worden ist. All das bleibt offen.
Und natürlich auch, wer war der Vater des Sohnes? Das bleibt auch offen.
Das bleibt, in ihrer Biografie auch offen.
Ja, ja, eben in der Biografie auch. Und vielleicht wollte sie es nicht sagen. Wer weiß. Ist ja ihr gutes Recht.
Ja, auf jeden Fall hat sie auch da ein Fantasiegebilde draus gemacht. Und das war typisch Else Lasker Schüler. Ein Prinz hat ihr den Sohn gezeugt, ja. Lieber Himmel, wer war denn dieser Prinz? Ja, und das bleibt eben wirklich im Nebulösen. Und so hat sie auch mit vielen ihrer Träume umgegangen, die immer wieder auftauchten, aber letztendlich nie wirklich klar definiert waren, klar zu greifen waren, sondern immer irgendwie im Fantasieraum blieben. Und deshalb kam auch ich auf die Idee, diese ganze Geschichte, obwohl es eine Krimi-Handlung ist, aber auf jeden Fall mit genug Mystik sozusagen aufzupeppen, damit quasi diesem Anliegen von Else Lasker Schüler oder dieser Manier auch Rechnung getragen wird. Also was medizinhistorisch dahinter steht, und das ist interessant, dieser Dr. Lasker war eben Arzt, Mediziner seines Zeichens, war vor allen Dingen zuständig für offene Beine und Geschwüre, die nicht heilen wollten und so weiter. Also hatte mit Tuberkulose eigentlich nichts am Hut, war aber ja Mediziner. Robert Koch hatte, ich glaube, so in den 80er Jahren, sogar 1880, also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, das Tuberkel entdeckt, also den Urgrund der Tuberkulose, aber man hatte keine Therapie. Und dann hat man versucht, gerade in den 20er Jahren auch massiv mit verschiedensten Medikamenten der Tuberkulose beizukommen. Und man hat zum Beispiel ein Syphilismittel angewendet und so weiter. Und hier in dem Buch gibt es ja auch ein Mittel, was eingesetzt wird. Und nun ist die fiktive Projektion von Else Lasker Schüler sozusagen, dass sie ihrem Mann Dr. Lasker vorwirft, A, nicht genug für den Sohn getan zu haben, der ja nun an Tuberkulose litt, und B, vielleicht sogar auch da noch Kapital draus geschlagen zu haben, indem er sich eben an medizinischen Versuchen beteiligt hat und damit den Sohn quasi über den Jordan geschickt hat.
Ja, aber sie geht ja zum Teil auch recht brutal vor gegen diesen Lasker-Schüler, gegen den fiktiven Sohn. Mhm. Und ich habe dann nur gedacht, dass dieser weiße Cherubin, der dann später auftauchte, dass das vielleicht der Sohn war, der dann so ein bisschen aufpassen musste auf sie. Und der Graue, der traute sich ja nicht, der stand dann manchmal hinter der Mauer und guckte, was läuft. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht der Sohn, der dann doch denkt, so jetzt muss ich die Mutter mitnehmen nachher. Ne?
Genau, und das stellt sich ganz am Ende raus. Man darf jetzt nicht zu viel verraten, aber in der Tat, es ist ihr Paul, der quasi vom Himmel wieder herabkommt, um seine Mutter einzufangen und in den Himmel zu katapultieren. Der andere Cherubim ist eher, oder Cherub ist ja der Singular, ist eher so eine Kontrollfunktion sozusagen, die der Himmel noch losgeschickt hat, um wiederum den Paul einzufangen. Also letztendlich
jagt einer den anderen.
Genau.
Naja, und die Idee mit der Doppelgängerin, die fand ich auch sehr schön.
Die gibt es übrigens wirklich. Also die ist tatsächlich, es gab in Wuppertal, ich habe lange auch da in der Nähe gewohnt, deshalb kann mich auch persönlich an sie erinnern, gab es tatsächlich eine Frau, die sich selber als Else Lasker Schüler verstand. Sie nannte sich Straßen-Else, weil sie selten in der offiziellen Kultur auftreten konnte, sondern meistens nur am Rande und eben wirklich auf der Straße. Und die hat eigentlich Else Lasker Schüler in den 80er, 90er, 2000er Jahren in Wuppertal noch mal wieder ans Tageslicht befördert und quasi dann posthum noch mal berühmt gemacht. Sie ist vor kurzem verstorben und deshalb habe ich mich dann getraut, sie hier ins Buch unterzubringen, mit anderen Namen natürlich.
Ja, das fand ich eigentlich sehr schön. Aber ich musste auch auf Seite 16, da erklärst du, was Romane schreiben ist. Willst du uns das vorlesen?
Ich habe das Buch gar nicht mehr. Okay.
Es ist Seite 16.
Ja. Vielleicht lässt du dich ja deshalb von dir selbst so in die Ecke drängen, willst deinen Kritikerinnen und Kritikastern von vornherein den Wind aus den Segeln nehmen. Aber mal ehrlich, damit duckst du dich in Wahrheit ja schon vor ihnen, kriechst zu Kreuze, um dich nicht der Lüge zu bezichtigen zu lassen. Aber hey, Romane schreiben ist immer Lügen. Schreiberlinge lügen von morgens bis abends, gebären eine Lüge nach der anderen und hofieren sie auf Deibel komm raus. Das ist ihr Job. Das ist dein Job. Mach dir das klar. Dein Terrain. Und jetzt hör auf rumzuheulen.
Du nimmst uns alle Illusionen.
Ja. Also es ist natürlich. Also in diesem Fall, und das ist ja irgendwie auch meine Masche, die ich auch bei den anderen Büchern verwendet habe, die du schon angesprochen hast. Es ist ja immer so das Spiel mit Wahrheit und Dichtung. Also was ist Wirklichkeit, wo sind die Details aus der Biografie, die eingeflochten sind, die quasi subkutan, also unter der Haut daherkommen. Und man kann das nicht mehr auseinanderhalten. Was denkt der Land sich da aus und was ist wirklich das, was überliefert, verbrieft ist und so weiter. Und ich hoffe, dass man im Laufe der Lektüre das auch gar nicht mehr wissen will, dass es einen irgendwann nicht mehr interessiert. Du bist natürlich eine professionelle Leserin, deshalb ist klar.
Ich pflück mir das dann immer
zusammen. Ja, klar. Ja. Zu Recht. Ja.
Nee, ich meine, wie gesagt, ich lasse mich auch darauf ein. Denn ich finde, es muss einfach so Bücher, man muss sich einfach darauf einlassen. Ne? Ja. Manchmal sind sie schon, denkst du, nee. Und ich sage es meinen Hörern dann manchmal auch am Telefon, lassen Sie sich doch mal, probieren Sie es doch mal. Es gibt einfach so Bücher, die so verrückt sind. Aber ich finde, so Bücher muss es auch geben.
Ja, also es kommt in dem Fall wirklich Else Lasker-Schüler sehr entgegen, weil sie halt wirklich viel in Fantasiewelten gelebt hat. Ich habe es eben schon mal gesagt. So viel vielleicht sogar, dass sie die Realität hin und wieder aus den Augen verloren hat. Es gibt eine Stelle in dem Buch, die mir persönlich sehr wichtig ist und die einfach auch wahnsinnig aktuell ist, die Situation von heute quasi auf den Punkt trifft. Die würde ich gerne noch vorlesen, wenn das passt.
Gerne, ja.
Ich hatte ja erzählt, dass sie so einen Literaturzirkel gegründet hat. Ja,
Krall oder
Krall, genau, so hieß er. Sie war unterwegs, ließ sich mal wieder ziellos durch die Gassen Jerusalems treiben und hörte dem Klackern ihrer eigenen Absätze auf dem holprigen Kopfsteinpflaster zu. Irgendwie völlig aus dem Rhythmus. Sie musste lachen und überlegte, ob ihr irgendeine schrille Melodie in den Sinn kam, die sich mit dem Geholterpolter übereinbringen ließe. Und während sie noch ein paar Töne ausprobierte und verwarf und neue suchte, sah sie den jungen Araber, Palästinenser, ziemlich sicher. Else wusste Gesichter zu lesen und Kleidung erst recht. Aber irgendetwas irritierte sie an dem Burschen. Sie wusste nur nicht was. Sie sah nochmal hin, wie er da saß, auf dieser versifften Stufe in der Türnische eines runtergekommenen Hauses, wie er auf seinem Bleistift kaute und immer wieder ein paar Worte auf irgendwelche Notizzettel kritzelte. Sie musste nicht länger hinsehen, um sich zusammenzureimen, dass er frisch Ausgedachtes zu Papier brachte, dass er mit seinen 17, 18 Lenzen zur schreibenden Zunft gehörte. Auch wenn sie auf den ersten Blick sah, dass sie kein Wort seiner Notizen verstehen würde, des Arabischen war sie nicht mächtig. Trotzdem fragte sie sich im Weitergehen, ob sie ihn nicht zu ihrem nächsten Literaturzirkel einladen solle. Müsste doch für alle Beteiligten höchst interessant sein, auf jemanden zu treffen, der nicht aus dem Kreis der Nazi-geschädigten, Trost- und Zuspruch suchenden Kolleginnen und Kollegen stammte, sondern zu den zusammengestauchten und zugunsten der jüdischen Flüchtlinge und Exilanten ins Hintertreffen geschobenen Einheimischen gehörte. Kaum jedoch hatte sie ein paar Schritte absolviert, als sie unvermittelt stehen blieb. Sie erstarrte. Der schreibende Jungspund war umgeben von einer Clique neugieriger Jugendlicher, die ähnlich alt sein mochten, aber unverkennbar jüdischer Herkunft waren. »Was schreibt er denn da?« kam es von einem Mädchen mit schneidend schriller Stimme, das sich vorwitzig über seine Zeilen beugte. »Kann man ja kein Wort von lesen.« »Das ist ja auch Arabisch«, brachte er aus ein paar Hebräisch-Bruchstücken zusammen. »So, so, Arabisch«, giggelten ein paar von den Jugendlichen. »Soll das eine Sprache sein?« Die ganze Meute verfiel in schallendes Gelächter. Dem Palästinenser fiel die Kinnlade runter. Natürlich hatte er verstanden, was hier gespielt wurde. Also zog er es vor, sich in Schweigen zu hüllen. »Das will eine Sprache sein«, nahm das hämische Gezeter wieder Fahrt auf. »Und sollen das etwa Gedichte sein, oder warum sind die Zeilen alle halb durchgebrochen?« Ob der palästinensische Kollege das auch verstand, konnte Else nicht ausmachen. Es war auch fast egal. Dass er hier runtergeputzt werden sollte, war ihm jedenfalls völlig klar. Psst, ma, alle leise, nicht stören. Das ist ein Dichter, krakeelte es. Ein großer. Aber was, schrie ein besonders lautstarker Vertreter, was ist ein Dichter ohne seine Zettelwirtschaft? Und im gleichen Atemzug schnappte er nach den Notizen des Palästinensers, zerriss und zerfetzte sie, warf sie in die Luft und begutachtete unterm gröhlenden Gelächter seiner Kumpane den taumelnden Abwärtsflug der Papierfetzen, bis sie in einer Schmuddelpfütze landeten und zwischen vergammeltem Obst umherdümpelten. Else hielt es nicht mehr auf ihren Beobachtungsposten. In schneidendem Hebräisch wies sie die krächzende Horde zurecht, nahm kein Blatt vor den Mund und schimpfte darauf los, dass doch die Juden und sicher auch ihre Familien wahrhaftig ein grauenhaftes Schicksal erlitten hätten. Massenmord und Totschlag, Folter und Vertreibung, Himmel nochmal. Und jetzt? Das sei doch alles nicht zu fassen. Doch längst hatte sich die Jugendgang eilenden Fußes vom Acker gemacht. Sie waren zwischen den Häuserecken und Durchgängen der Gassen verschwunden. Nur ihr Spottgelächter, ein bisschen kleinlauter zumindest, hallte noch nach. Else sprach den jungen Palästinenser an, der seinen Bleistift zu zerbeißen drohte. Mitten in seinen ungläubigen Blick hinein lud sie ihn zum nächsten Treffen des Literaturzirkels ein und sagte ihm, er solle sich nicht scheuen, das ein oder andere Gedicht mitzubringen. Er kam tatsächlich. Der Abend war kaum angelaufen, als Else Lasker Schüler ihn vorstellte und als jungen palästinensischen Kollegen annoncierte. Allgemeines Desinteresse. Zwei ihrer engagiertesten Stammgäste im Kral zogen sofort Leine. Und man konnte nur froh sein, dass die anderen den Palästinenser nicht des Feldes verwiesen. Von seinen Gedichten kam kein einziges zur Geltung.
Ich habe mich auch gewundert, eben, dass diese Feindschaft Israel-Palästina damals schon so war, dass man praktisch den Raum verlässt, wenn ein Araber kommt oder umgekehrt, ne?
Ja, also das ist der ernste Hintergrund dieser natürlich erfundenen Geschichte. Es war Else Lasker Schüler Zeit ihres Lebens, auch als kleines Mädchen im Grunde schon, immer ein Anliegen, quasi Religionsfreiheit zu praktizieren. Sie waren keine orthodoxen Juden, die Familie Schüler, und insofern ja, hatte sie da auch nicht große Schwierigkeiten. Aber in Jerusalem war es ihr wirklich ein ganz wesentliches Anliegen, dass Palästinenser, Christen und Moslems sich untereinander, miteinander gut verstehen und dass da quasi ein Zusammenleben möglich ist in diesem relativ kleinen Land. Und die Feindschaft war in der Tat in dem Augenblick quasi geboren, als diese Übermacht an jüdischen Exilanten dann da auftauchten und die Palästinenser immer mehr in den Hintergrund drängten. Und das setzt sich ja bis heute fort im Grunde. Also die Auseinandersetzung, die in den letzten 2-3 Jahren um sich gegriffen hat, war ja ein dramatisches Beispiel dafür, dass eben die Verständigung nicht funktioniert. Und das war Else Lasker Schüler damals wirklich ein Dorn im Auge.
Ja, ich finde es eigentlich auch schlimm,
ja, klar,
dass die Religion eigentlich so viel Menschen entzweit. Was mir natürlich in all deinen Büchern gefällt, du hast wieder Worte gefunden, die mir sehr gut gefielen. Und zwar auf Seite 95. Spüren, will spüren, nicht luftikussig, schmusewuseln. Was für schöne Worte. Du hast ja jetzt für dieses Buch eine ganz andere Form gewählt. Wie gesagt, der gedruckte Text an dein Schreiben. Wie bist du auf die Idee gekommen? Oder was hat dich dazu veranlasst, das Buch so zu schreiben?
Ja, also es geht tatsächlich sozusagen um dieses Mystische. Oder wie kriege ich sozusagen ein gutes Verhältnis hin zwischen Dokumentarischem oder Realem oder sagen wir mal real Wahrscheinlichen und dem wirklich komplett fantasievoll ausgedachten Fantastischen sozusagen. Und also eine Art fantastischer Realismus. Und da habe ich gedacht, am besten ist, wenn sich der Autor von außen einmischt und immer wieder rummäkelt und seine Figuren offensichtlich wie Marionetten durch die Gegend zieht und führt. Und deshalb tauchen immer wieder in dem Buch kursiv gesetzte Anmerkungen des Autors ein, wo man merkt, aha, dahin geht jetzt die Reise, da hat er wieder diese Figur im Griff, da hat er sie vielleicht nicht im Griff und muss nochmal eingreifen und so weiter. Und dabei ist die Idee, es ist ja ganz klar abgesetzt, weil es kursiv gedruckt ist, und wer sich daran stört, kann meinetwegen auch gern drüber weglesen. Aber es bekommt dadurch nochmal so eine neue Ebene, weil genau diese Eingriffe des Autors immer wieder zeigen, es ist ein Fantasiegebilde. Es ist eine Lüge, die Story, ja. Auch wenn sie vieles Reale in sich birgt, aber so ist sie doch letztendlich eine Lüge. Else Lasker-Schüler ist im Januar 1945 gestorben, ganz handfest, und sie ist niemals wieder aufgetaucht. Außer in dieser Doppelfigur.
Ich habe das also nacheinander gelesen. Und wie gesagt, manchmal hast du mich ganz wütend gemacht. Da habe ich gedacht, ja, was macht er jetzt wieder mit den Figuren? Warum ist nicht ein bisschen Empathie für diese Figuren? Und irgendwann siehst du, ich habe es mir aufgeschrieben, Seite 189, da siehst du dann endlich ein, dass du der Else mal helfen musst. Ne? Und da habe ich gedacht, na gut, jetzt kommt sie mal endlich ins Warme, die arme Alte. Aber es ist natürlich so, es ist witzig, wenn man das immer wieder liest. Und ich habe auch gedacht, was hat er sich jetzt da wieder dabei gedacht? Ne? Auf jeden Fall bringst du mich mit deinen Romanen immer wieder dazu, die alten also aus dem Regal zu holen und wiederzulesen oder wieder nachzulesen. Ne? Und was mir immer gut gefällt, ist deine Sprache, deine Schreibe oder natürlich, wie gesagt, deine Wortschöpfungen. Hast du jetzt schon wieder Ideen oder ein Werk in der Mache?
Ja, es ist schon fast fertig. Es liegt schon wieder beim Verlag. Dabei geht es um Bertolt Brecht. Das ist auch wieder ein alter weißer Mann. Aber der hatte eben, ähnlich wie Goethe, ein sehr verzweigtes Liebesleben, ähnlich wie Tucholsky auch. Und das lädt natürlich ein, darin rumzustochern. Und diesmal habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon mal in Freiburg wohne, dann muss ich auch mal diese Umgebung genießen und auch mal literarisch verwursten. Brecht also zieht mit seiner Schauspieltruppe Ende der 40er Jahre, ungefähr zur gleichen Zeit wie Else Lasker-Schüler hier unterwegs ist, an den Schluchsee in ein dreiwöchiges Trainingslager sozusagen für Theater. Er führt ein Stück auf mit dieser Truppe und die sollen sich da in den 3 Wochen mit anfreunden. Und nun kommt dazu eben die Leute, die da in der Nähe wohnen, und schon ist der Konflikt vorprogrammiert und es findet auch ein Mord statt. Auch das ist wieder ein Krimi, gleich in der Höllentalbahn, also der Bahn zwischen Freiburg und Hinterzarten, wo es den Berg rauf geht durch diese enge Schlucht und so weiter. Und dieser Mord wird quasi das ganze Buch über aufrechterhalten, beziehungsweise die Ermittlungen laufen. Der Kriminalkommissar nistet sich eben auch bei Brechts Truppe ein und so weiter. Und also das Ganze auch wieder ein schrilles Unterfangen, diesmal aber sehr realitätsnah und nicht mit mystischen Infiltrationen.
Okay, ich hätte sonst noch eine Empfehlung für dich.
Ja.
Mascha Kaleko.
Ja, unbedingt.
Die schreibt eben auch wunderschöne Gedichte.
Genau, aus dem 20. Jahrhundert, Mitte der 30er Jahre, glaube ich, war sie richtig bekannt. Also Anfang der 30er Jahre, 20er Jahre war sie sehr bekannt.
Es gibt so, zum Beispiel ihr Buch Ich tat die Augen auf und sah das Helle, da beschreibt sie auch, wie sie als junge Frau zum Verleger geht. Die Bücher gefallen mir auch ausgesprochen gut. Wäre vielleicht mal eine Anregung. Ja. Und was mich dann immer fasziniert, wenn ich sowas lese, egal ob jetzt ein Schriftsteller oder ein Maler, sind die Weggenossen, die sie alle kannten. Jetzt die Else Lasker-Schüler, da ist es ja Franz Marc, Gottfried Benn, Franz Werfel. Die bewunderten sie. Franz Kafka lehnte sie, glaube ich, völlig ab, genau. Der mochte sie gar nicht. Aber es ist doch toll, wenn wir lesen heute immer von dem und denken, Mensch, die haben sich gekannt.
Ja, das war eine Clique, das muss man wirklich sagen. Die Berliner Szene, also sie ist ja in Berlin gelandet durch diesen Dr. Lasker und hat sich da in der Berliner Szene getummelt. Und die war Anfang des 20. Jahrhunderts enorm aktiv und bunt gemischt, aber eben auch, die haben sich untereinander alle sehr gut unterstützt. Else Lasker-Schüler ist überliefert, sie war arm, sie war dann alleinerziehend mit ihrem Sohn Paul und stand ziemlich im Regen. Und daraufhin ist Franz Marc auf die Idee gekommen und einige andere Künstler auch, für sie eine Auktion zu veranstalten, wo sozusagen der Benefit sollte sozusagen komplett an Else Lasker-Schüler gegeben werden. Dann haben die in München eine Galerie beauftragt und so weiter, Ausstellung organisiert und dann eben eine Auktion am Ende. Und dann stellt sich raus, sie haben so gut wie kein Buch verkauft. Obwohl es Namen waren wie Emil Nolde und so weiter, die für uns heute richtig klingende Namen sind in der Kunstgeschichte. aber damals so mittelbekannt war, bis dann doch auch schon, so Franz Marc war nicht so ganz berühmt damals. Anyhow, die haben so gut wie kein Bild verkauft. Älter das Geschüter sah wieder ins Leere.
Auf dem Trockenen.
Ja, genau. Aber das zeigt, dass diese Szene untereinander, die waren wirklich richtig gut verschwistert und verschwägert. Und ich glaube, für Else Lasker Schüler war es immer sehr wichtig, mit welchen Leuten sie wirklich intensiven Kontakt pflegte. Auch ihre ganzen Liebesstories, die sie hatte. Sie war zweimal verheiratet und zigmal verliebt. Und die waren für sie immer wichtig und auch impulsgebend. Also das waren Inspirationen schlechthin, die Beziehungen, auch wenn es Knatsch gab, wie mit dem Dr. Lasker zum Beispiel. Aber im Prinzip, ja, das war für Else Lasker Schüler, war nicht so eine isolierte, in sich ruhende Exzellentin, keine Autistin, sondern sie ging nach außen, sie zeigte sich, sie wollte gesehen werden und sie redete und quatschte und hatte ihr Vergnügen.
Ich glaube, vielleicht ist es auch in ihrer Kindheit begründet. Sie durfte ja eigentlich machen, theoretisch, was sie wollte. Sie war ja, glaube ich, 6 oder 7 Jahre jünger als der letzte Bruder oder die letzte Schwester und war das Nesthäkchen. Und die Eltern haben sie verwöhnt, die Geschwister haben sie verwöhnt. Und ich glaube, dann war sie natürlich krank. Sie eckte in der Schule an. Man nahm sie ja dann aus der Schule raus, ne? Weil eben diese Epilepsie wahrscheinlich auch dazwischen kam oder diese Anfälle. Also,
Sie hatte auch mit antisemitischen Anwürfen zu tun, ja. Also damals schon. Es ist überliefert, dass sie wirklich mit massivem Mobbing sozusagen auch konfrontiert war, also antisemitischem, antijüdischem Mobbing. Ne?
Eigentlich, ich finde es wirklich schlimm, dass das immer, ja.
Ja, es kommt immer dazwischen. Ja, das hat eben ihren Lebensmut im Grunde nicht bremsen können. Und das finde ich auch klasse, dass sie sich quasi darüber weggesetzt hat, dass sie sich gesagt hat, ja, okay, können Sie mich mobben, so viel Sie wollen, aber ich bleibe die ich bin und die ich werden möchte.
Ja, aber in Israel hat sie sich ja eigentlich nicht sehr wohl gefühlt.
Das ist wahr. Das Exil war die absolute Enttäuschung. Das war ja für viele auch so. Mhm. Also Enttäuschung bis Verzweiflung. Sie war wirklich, fühlte sich ziemlich einsam, obwohl sie es de facto nicht war. Aber sie fühlte sich so. Sie fühlte sich entfremdet. Sie fühlte sich aus Deutschland rausgeschmissen. So ähnlich vielleicht wie Heinrich Mann. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und sie hat mit einer ganz anderen Welt gerechnet. Sie war vorher schon zweimal in Palästina und hatte das Land immer hochgehalten. Aber als sie dann zwangsweise sozusagen in Jerusalem gelandet ist und da nicht mehr rauskam, das war für sie wirklich heftig.
Weil sie eigentlich das Leben gezwungen war, da zu leben.
So ist es.
Aber jetzt, bevor wir Schluss machen, wollen wir noch sagen, dein Buch noch ein bisschen bewerben. Ne? Das heißt, der Titel ist Lieber reich leben als arm sterben. Ein Else Lasker Schüler. Ein Krimi mit Rezepten.
Genau, also das ist quasi die Masche des Verlags und die ich auch ganz witzig finde, ist, dass man eben im Anhang sozusagen dann Rezepte aufführt, die mit dem Buch, mit der Person, mit den Protagonisten zu tun haben.
Ja, also ich meine, ich finde einige Rezepte gut. Die Berliner Erbsensuppe, da kann ich mich in Berlin noch dran erinnern, dass die immer gab überall. Und ihre Vorliebe für Reibekuchen. Die teile ich, aber nur von rohen Kartoffeln. Das fand ich sehr sympathisch. Ja, ich denke manchmal, hoffentlich probieren die Leute das mal aus.
Ja.
Ne? Mhm. Kannst du noch ein paar Termine nennen? Wo hast du noch Lesungen in nächster Zeit?
Also ganz am 28.01. Bin ich abends in der Markuskirche in Freiburg. Das ist der nordwestliche Teil von Freiburg. In der Markuskirche bin ich im Rahmen einer Versammlung, die nennt sich Menschen bei Markus. Und da werde ich das Buch lesen und mich selber auch ein bisschen vorstellen und mit dem Pfarrer munter plaudern. Es gibt am 1. März gibt es in Berlin eine Lesung in einem Restaurant, wo ich am Sonntagnachmittag auftrete. Kaffee Klatsch mit Krimi heißt es. Und es gibt im Mai eine Veranstaltung in Hinterzarten, wo Literatur so eine Art kleine Buchmesse sein wird. Da bin ich dann mit einem Stand vertreten und habe auch Lesungen zu absolvieren. Also Else Lasker Schüler wird mich dieses Jahr sicher noch begleiten. Und dann im November, ich weiß nicht mehr genau das Datum, also im November jedenfalls wird es eine Veranstaltung im Freiburger Planetarium geben, wo ich auch Else Lasker Schüler im Rahmen einer Lesung vorstellen werde.
Also das ganze Jahr?
Ja, ja.
Termine, das ganze Jahr. Aber man kann diese ganzen Termine nachlesen auf deiner Homepage.
Genau.
Weil die Leute, die das jetzt nicht alles so schnell verarbeiten und verdauen konnten.
Genau, die Homepage ist einfach www.ulrichland, ohne Punkt, ohne Komma und dann .de.
Also ich bin mal gespannt auf Brecht.
Ja.
Und ich habe da schon eine ganz, ich hoffe, du kommst dann wieder ins Radio.
Ja, der ist sehr schrill, der Roman, ja, sehr schrill. Ja. Der Hintergrund ist natürlich, in den Ende der 40er Jahre wurde das Berliner Ensemble gegründet, also das Theater, das es bis heute noch gibt. Es hieß dann auch zeitweise Brecht-Ensemble und Helene Weigel, seine Frau, als ganz berühmte Schauspielerin, die beiden haben das quasi gegründet und sich vorher schön in der Wolle gehabt.
Ja, warum auch nicht, werden nicht die Einzigen gewesen sein. So. Für heute sage ich mal ganz vielen Dank. Hat mich wie immer gefreut, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich hoffe, wie gesagt, mit Brecht im Gepäck kommst du auch.
Herzlich gerne.
Ne? Also vielen Dank. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Musik. Und
Und verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern vom Freien Radio Wiesenthal.
Das ist schön. Also danke und tschüss, Olli.
Tschüss.
Vorgelesen.